für Menschen, die vor uns schon glauben, gelebt haben, die christliche Gemeinde gestaltet haben. Wir sind ja in eine Geschichte gestellt. Mit uns fängt ja nicht erst Gemeinde Jesu an. Das heißt, wir haben eine Kirchengeschichte, die hat Jesus mal in Gang gebracht. Und es gibt auch die Geschichte unserer Freikirche, die etwa 110 Jahre alt ist. Im Sommer habe ich mal dazu speziell gepredigt über den Dreiklang, den die Gründer unserer Freikirche hatten. Ihnen war nämlich wichtig zum einen Erweckung. Also das hat was mit Aufwachen zu tun. Und da ging es ihnen darum, Herr, erneuere mich persönlich. Also da geht es um Veränderung, um Umkehr, dass ich mich abwende von Dingen, die zwischen mir und Gott stehen und mich wieder bewusst Gott hinkehre. Ein zweiter Punkt war Heiligung, schwieriges Wort schon wieder. Da ging es darum, lass mich glaubwürdig leben. Also Heilige sind Menschen, durch die Gott sichtbar wird in dieser Welt. Also, dass das Gute und Vollkommene von Gott deutlich wird in Menschenleben. Dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem, was wir als Christen sagen und tun, sondern dass das zusammenpasst und Leute uns deshalb vertrauen, glaubwürdig finden, wie wir leben. Und der dritte Punkt war Evangelisation, also wie die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium in die Welt kommt. Und Gott sucht immer wieder Wege zu Menschen, sich bekannt zu machen, sie mit seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit zu erreichen. Und er möchte, dass uns das genauso bewegt. Also bei Inspiration geht es einmal um das Was und einmal um das Wie. Was haben wir schon gesagt? Es geht um Erneuerung, um Glaubwürdigkeit und eine barmherzige Suche, in die wir uns hineinbegeben. Dass wir aufgeschlossen sind für Menschen, offen für Menschen, dass wir nicht uns so um uns selbst drehen, dass wir andere gar nicht wahrnehmen, sondern ganz im Gegenteil, Menschen in den Blick nehmen, schauen, wie wir ihnen helfen können und dass wir Wege finden, die für sie leicht sind, Gottes Liebe zu begreifen. Aber das bedeutet ja auch, dass wir uns persönlich hinterfragen müssen, wo stehen wir an diesen Punkten, wo brauchen wir persönlich Erneuerung, wo sollten wir glaubwürdiger leben und wo brauchen wir Barmherzigkeit, Offenheit, um Menschen in den Blick zu nehmen. Das ist das Was, aber dann gibt es ja noch das Wie. Wie soll das denn, also aus welcher Motivation heraus, soll das denn geschehen, Erneuerung, Glaubwürdigkeit und so eine Suche? Wir feiern nächstes Jahr 500 Jahre, nicht Martin Butter, sondern Martin Luther und seine Reformation. Und Martin Luther hatte Jesus Christus wieder ins Zentrum gerückt, dass wir allein aus Gnade leben, dass wir die Erlösung von Jesus Christus brauchen, also Christus-zentriert leben. Und wir als Freikirche haben dann noch die Einsichten und Erfahrungen der ersten Generationen unserer Bewegung, Anfang des 20. Jahrhunderts, die neu entdeckt haben, wie es ist, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, dessen Wirken ja unverzichtbar ist für unsere persönliche Beziehung zu Gott, aber auch für unsere Beziehung zu anderen Menschen. Ohne den Heiligen Geist werden wir nicht Einheit leben können. Wir brauchen ihn, um Einfluss, gute Auswirkungen, also Frucht in unserem Leben hervorzubringen. Wir brauchen ihn, um ausgerüstet zu sein, also Gaben zu entfalten und Gottes Kraft in unserem Leben zu haben. Also könnten wir das Wie beschreiben, Christuszentriert und geisterfüllt aus dem guten Erbe, das wir mitbringen. Und auch da können wir uns persönlich besinnen, wie von der Gnade her und der Erlösung durch Jesus leben wir denn eigentlich? Ist davon unser Leben tatsächlich bestimmt? Und wie geisterfüllt, also mit welchen tatsächlichen Auswirkungen lebe ich denn meinen Alltag und bin so in der Welt unterwegs? Wenn wir also heute darüber nachdenken, über Erneuerung und Glaubwürdigkeit und eine barmherzige Suche, dann ist mein erster Punkt dazu, mittendrin wie Christus zu sein, nämlich mitten unter den Menschen. Jesus ist uns darin ja ein großes Vorbild. Er war die meiste Zeit seines Wirkens in den 3 Jahren, die uns überliefert sind, unterwegs, und zwar mitten unter den Menschen. Das kommt uns vielleicht, wenn wir seine Geschichten kennen, normal vor, aber er hätte das doch auch ganz anders machen können. Er hätte doch zum Beispiel am See Genezareth ein Haus aufmachen können. Also so eine Schule für seine Freunde, um die fit zu machen, um sie zu lehren, so wie es heutzutage in der christlichen Szene Jüngerschaftsschulen gibt. Er hätte ein Gebetshaus eröffnen können, ein Kloster, wo man einfach hinpilgert. Aber Jesus wusste, dann hätte er nur ganz wenig Menschen erreicht. Und deshalb hat er das so nicht gemacht. Er zog stattdessen durch die Gegend. Er bewegte sich fast ausschließlich in der Öffentlichkeit und war dann auch noch tagtäglich von morgens bis abends oft mit Menschen umgeben, die eher zum Rand der Gesellschaft gehörten. Und das wurde ihm ja zum Vorwurf. Also was für ein Konzept gibt er uns mit? Eben nicht, dass wir uns abschotten, uns zurückziehen in Gebäude, schön unter uns bleiben, sondern Jesus war mittendrin, mitten unter den Menschen und in der Öffentlichkeit. Und das hat seine Gemeinde, die erste Gemeinde, die entstanden ist, übernommen. Da war das nämlich genauso, als sie am Pfingsttag darauf warteten. Sie wussten ja nicht, wann es genau sein würde, was Jesus ihnen als Überraschung in Aussicht gestellt hatte. Jesus hatte ihnen gesagt, ich werde zum Vater in den Himmel zurückkehren. Wartet darauf, dass ich durch meinen Geist zu euch komme und euch erfüllen werde. Und die 120 Freunde von Jesus, die haben auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet, aber eben nicht in der Wüste an einem abgeschiedenen Ort, sondern mitten in Jerusalem, also da, wo echt was los war zu damaliger Zeit. Und tatsächlich kommt dann der Heilige Geist nicht etwa heimlich nachts, sondern mitten in den Trubel des Pfingstfestes hinein. Und zwar kamen zu diesem Pfingstfest alle möglichen Festbesucher aus allen möglichen Ländern. Das heißt, der Heilige Geist kam ausgerechnet an einem Tag, wo maximal viele Einheimische und Festbesucher aus vielen Ländern live dabei sein konnten. Und wieder ist die ganze Öffentlichkeit beteiligt. Und wenn wir jetzt mal knapp 2000 Jahre später schauen, in die Gründung unserer Freikirche, dann passierte wieder etwas, was sich in der Öffentlichkeit abspielte. Also ihr seht hier so ein Zelt. Das ist vielleicht heute nicht mehr so up to date, aber damals war es eine geniale Idee, Kirche in ein mobiles Zelt zu bringen und mitten in der Öffentlichkeit der Menschen damit aufzukreuzen. Es gab einen Jakob Vetter und der reiste 1899 zu einer zweimonatigen Studienreise nach England. Und da sah er zum ersten Mal ein Zelt für Kirche verwendet. Und er erkannte die Möglichkeiten einer Zeltkirche und begann, Geld dafür zu sammeln, das in Deutschland zu verwirklichen. Und 1902 hatten sie tatsächlich 12.000 Mark zusammen, um das erste Zelt in Auftrag zu geben. Und es wurde noch im gleichen Jahr eingeweiht. Und in kürzester Zeit suchte er viele Mitarbeiter, die helfen würden, dieses Projekt umzusetzen. Das ist ja eine Menge Arbeit und Stress, Transport, Zelt auf- und Abbau, reinigen, schmücken. Das ist einmal das Äußere, was passieren muss. Aber dann natürlich auch die Planung von innen, die ganzen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen, die dann in Zelten ja, Jesus Christus kennenlernen sollten und mit Christen in Kontakt kommen sollten. Die Zeltmission wuchs damals dank dieser Tatkraft des Jakob Vetters so schnell, dass 1905 bereits das zweite und dritte Zelt in Deutschland aufgestellt wurde, 1906 das erste Schweizer Zelt und 1907 nochmal ein extra Zelt für Süddeutschland. Also eine richtig moderne Idee zur damaligen Zeit. Mit der Idee, Kirche in einem Zelt zu präsentieren, war Jakob Vetter ein echter Pionier in unserem Land. Das bedeutete nämlich, die Kirche kommt plötzlich zu den Menschen. Und zwar an Orte, wo Menschen gewohnt waren, sich aufzuhalten. Auf dem Wochenmarkt, auf dem Jahrmarkt, auf öffentlichen Plätzen in der Stadt. Und plötzlich kam die Kirche zu Menschen, die nämlich nicht in Kirchen gingen. Weil sie entweder schlechte Erfahrungen damit gemacht hatten oder weil sie die Formen, die da gelebt wurden, einfach nicht verstanden, weil sie so nicht erzogen waren, nicht einen Familienhintergrund hatten, wo es normal war, in die Kirche zu gehen. Und dann muss man ja noch dazu verstehen, wie innovativ, wie besonders die Idee war, in einer Zeit, wo vielfach abends tote Hose im Ort war, also es ja noch keine Zerstreuung durch Fernseher oder Internet gab, Da war so ein Zelt auf dem Jahrmarkt für alle erreichbar mit Abendveranstaltungen eine richtig besondere, gute Idee. Also gelangweilte und neugierige Menschen dort zusammenzubringen und sie mal statt mit Zirkus mit Kirche zu überraschen. Und in den Zelten war ja auch was los, muss man sich vorstellen. Gute Musik, also Stimmung, es war Gesang, Erlebnisberichte und Neues aus aller Welt. Man könnte fast sagen, nicht weniger interessant als so eine Talkshow, die wir auf der Couch im Fernsehen anschauen können. Menschen konnten sich einfach positiv auf sehr einfache Weise und dann noch kostenlos von Kirche überraschen lassen. Und selbst 50 Jahre später in der Nachkriegszeit, wo abends auch nicht viel geboten war, wo vieles zerbombt war, erst aufgebaut werden musste, man wenig Geld hatte, da hatten solche Zeltveranstaltungen von Kirche immer noch eine ganz große Anziehungskraft. Also mein Vater beispielsweise, der als junger Mann bis dahin nicht christlich unterwegs war, der wurde als junger Mann von einem Freund in so eine Zeltkirche eingeladen. Und zwar, weil es dort angeblich hübsche Mädels gab. Ich meine, das ist ja auch nicht der schlechteste Grund zu werben. Und immerhin traf er für sich selbst überraschend an dem Abend die Entscheidung, fortan als Christ zu leben. Und was dann auch ganz nett war für ihn, er lernte dann auch bald meine Mutter kennen, die zu einer der veranstalteten Gemeinden gehörte. Was lernen wir daraus? Immer wieder aktuell Christus und Kirche zu den Menschen bringen. Und zwar in die Öffentlichkeit, dorthin, wo Menschen sich sowieso aufhalten, wo es für sie gewohnt ist und sie nicht an Orte einzuladen, die sie eigentlich nie betreten. Also immer wieder zu schauen, wie es für unsere jeweilige Zeit ist, es relevant und interessant, einfach Menschen zu begeistern und zu interessieren. Wie kann das heute aussehen? Also, das ist die Frage, wie können wir als Christusgemeinde mitten unter den Menschen sein? Das ist jetzt so ein Bild vom Hofsommerfest. Und dieses Jahr wird es auch zum 21. Mai, wenn wir gerade von Gemeindefreizeit kommen, wieder ein Fest in Barmbek geben. Das ist nämlich der Tag der Städtebauförderung und da wird hoher Besuch aus Berlin kommen und sich anschauen, was schon alles im Sanierungsgebiet gebaut wurde. Und dann wird daraus eben auch ein Fest gemacht werden. Und für uns ist das eigentlich ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Wir kommen da ja gerade mal von der Freizeit wieder. Wer will denn da nachmittags irgendwie mitmischen? Aber ich denke, wenn wir verstehen, wie wichtig das ist, dass Menschen uns einfach irgendwo erleben als Christen und beobachten können oder mit uns ein Schwätzchen halten können, dann merken wir, dass es doch eine tolle Idee ist, wenn wir da dabei sein können bei so einem Barmbeker Fest. Und insofern werde ich dann vielleicht auch freitagsabends schon von der Gemeindefreizeit losfahren, um mit dafür zu sorgen, dass wir als Christusgemeinde bei dem Fest dabei sind, weil wir dazugehören in diesem Stadtteil und es vielleicht die einen oder anderen interessieren wird, dass es uns gibt und ja, wir mit ihnen ins Gespräch kommen können. Wir hätten heute auch ein Foto von unseren Pfadfindern da einfügen können. Die sind nämlich gerade in der Öffentlichkeit unterwegs und das finde ich ganz großartig, dass die sich auf dem Spielplatz oder dem Bauspielplatz hier in Barmbek treffen und Menschen, die auch auf dem Spielplatz sind, können einfach so nebenbei mal sehen, wie verhalten die sich? Was machen die denn da? Fühlt sich das gut an, wie die miteinander umgehen? Und können Christen kennenlernen. Also ein leichter Weg, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Unsere Aufgabe wird es sein, herauszufinden, wie wir 2016 und die nächsten Jahre Christus unter die Menschen bringen können als Gemeinde. So wie Christus eben immer unter den Menschen war. Worum geht es? Also, wir bringen Erneuerung und Glaubwürdigkeit, Gottes barmherzige Suche zusammen, indem wir mittendrin unter den Menschen sind, wie Christus, also Christus zentriert. Und das Zweite ist, indem wir Menschen unmittelbar erreichen, weil wir von Gottes Geist erfüllt sind, dass Menschen im Zusammensein etwas von Gottes Liebe, von seinen Möglichkeiten erfahren, weil sie mit uns zusammenkommen. Wir sind sozusagen Brückenbauer für Gott. Jesus war persönlich unterwegs und heute ist der Heilige Geist durch uns unterwegs und wir bilden die Brücke zu Menschen. Natürlich wirkt der Heilige Geist auch weit über uns hinaus, das ist natürlich klar. Aber wir haben die Möglichkeit, dass Gottes gute Auswirkungen, weil Gottes Geist uns erfüllt, in diese Welt bringen, bunt und anfassbar. Und ein Beispiel dazu ist Apostelgeschichte 2. Und wenn ich hier ein Puzzle zeige, dann sieht man ja, dass bei diesem Puzzle an ganz unterschiedlichen Ecken und Enden verschiedene Anknüpfungspunkte möglich sind. Jeder hat ja so seine Wege. Und es können ganz verschiedene Puzzleteile hier weiter an dieses Puzzle angefügt werden. Und die Frage ist, bieten wir als bunte Gemeinde genügend Anknüpfungsmöglichkeiten für andere Menschen, dass sie dazukommen können und ihren Platz finden und vor allen Dingen Jesus Christus näher kennenlernen können? Ich lese jetzt einmal Apostelgeschichte 2 ab Vers 32 in Auszügen, damit wir noch einmal schauen, was dieser Text mit Erneuerung und Glaubwürdigkeit, mit einer barmherzigen Suche, mittendrin, Christus zentriert und unmittelbar Heiligen Geist erfüllt, zu tun hat. Petrus in Jerusalem am Pfingstfest, nachdem der Heilige Geist gekommen war. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir können es alle bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie er es vorausgesagt hatte, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass alles in Erfüllung gegangen ist. Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen, also er hat sich offensichtlich noch lange Zeit genommen. Und dann heißt es, viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Wie verdeutlicht dieser Text das Was, diesen Dreiklang von Erneuerung, Glaubwürdigkeit und der Suche, Menschen für Jesus zu gewinnen? Und wie verdeutlicht er das Wie, dieses Christus-Zentriert-Sein, sich um Christus drehen, nicht um uns selbst und geisterfüllt zu leben? Die Menschen bekamen damals an dem Pfingsttag eine gelebte Botschaft vorgeführt. Sie konnten etwas sehen und hören und auch etwas erleben. Sie konnten mit mehr als nur zuhören, mit ihren Sinnen erleben, wie Glauben aussieht. Ein einfacher Fischer, der sich hinstellte und zum Geschehen eine spontane Erklärung gab, weil es einfach aus ihm heraussprudelte, der gar nicht zu halten war. Und wie inspiriert, Christus-zentriert und geisterfüllt Petrus war, sehen wir an den guten Auswirkungen, die Gott schenkte. Da war eine gesunde Mischung aus Mut und Leidenschaft, aus Glaubwürdigkeit und Sprachfähigkeit eines einfachen Fischers über das, was er erlebt und verstanden hatte. Und das ganze Geschehen war in dem Moment so interessant für viele andere, für Festbesucher wie für Einheimische, dass die Leute Petrus Fragen stellten. Viele Menschen wurden offen und bereit, ihr bisheriges Leben zu reflektieren, nochmal nachzudenken, ob sie ihr Leben nicht ändern wollten, neue Wege zu gehen. Und so wurde das Pfingstfest damals die Geburtsstunde der ersten christlichen Gemeinde. Mittendrin und unmittelbar, das beides sind Worte, die ein Muster beschreiben. mittendrin zu sein, ohne eine Auswirkung zu haben, ist wenig hilfreich. Und vollmächtig zu Hause auf der Couch zu sitzen, davon haben auch nicht viele was. Also es muss zusammengehören, mittendrin und dass unmittelbar Gott wirken kann. Mittendrin und natürlich in der Öffentlichkeit, als Gemeinde Jesu und unter den Menschen sein. Und dann geistesgegenwärtig mit dem unmittelbaren Wirken des Geistes Jesu rechnen, der gewaltige Auswirkungen haben kann, wie man in dieser Geschichte sieht. Und wir dürfen beteiligt sein. Und es geht ja nur, wenn wir uns auch auf eine Suche machen, wenn wir danach suchen und Gelegenheiten nutzen, mitten unter den Menschen zu sein, wie Christus, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und dann können wir nur dafür beten, dass wir ebenso positiv, auffällig, christusmäßig unterwegs und geisterfüllt leben, dass andere uns Fragen stellen, weil sie brennende Lebensfragen haben und die Ahnung haben, dass wir etwas entdeckt haben, was auch für sie wichtig sein könnte. Leben wir doch so, dass Menschen sich in unserer Nähe wohlfühlen und uns gerne Fragen stellen, die sie bewegen. Von Petrus lernen wir, dass wir als Christen so geistesgegenwärtig leben können, dass wir bei anderen mittendrin sind und dann Fragen aufbrechen können, wo wir dann beteiligt sind, sie einzuladen auf einen Weg. Und wenn wir dann sehen, wie die ersten Christen zusammenlebten, das sind ja die ganzen letzten Verse der Passage, die ich gelesen habe, dann war das im höchsten Maße für ihr Umfeld attraktiv, auch für ihre Kultur anziehend, weil sie etwas lebten, was man sonst so nicht fand. Natürlich nicht, denn woher sollten Menschen miteinander Gottes Liebe sich aus der Rippe schnitzen können? Gottes Liebe ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und wenn Gott zum Zug kommt, dann ist christliche Gemeinschaft immer etwas ganz anderes. Etwas, wonach man sich zutiefst sehnt und was einen überrascht, dass es das in dieser Welt überhaupt gibt. Ich denke, das Thema und der Text fordern uns als Gemeinde heraus, wie wir uns 2016 und in den Folgejahren einmischen wollen, untermischen wollen, wie wir als Kirche zu den Menschen kommen wollen, mittendrin sein und zugleich unmittelbar Gott erlebbar machen wollen. Und es ist gut, wenn wir uns persönlich und auch gemeindlich reflektieren, uns das umtreibt, was unsere Vorfahren vor 110 Jahren umgetrieben hat. Herr, was muss dafür bei mir, bei uns erneuert werden? Herr, hilf mir, glaubwürdig zu leben. Wie kann ich denn aufmerksam und frei werden, Menschen zu identifizieren, die auf der Suche sind, die du längst vorbereitet hast und in mein Umfeld stellst, denen ich dann unmittelbar auf irgendeine Weise weiterhelfen kann, dir zu begegnen, Herr, und dich kennenzulernen? Haben wir nicht alle viel zu viel zu tun und sind mit uns beschäftigt? Oder sind wir doch Christus-zentriert, statt selbst-zentriert um unser kleines Leben? Und dann brauchen wir es, geisterfüllt zu sein, um Menschen aktuell so helfen zu können, wie Gott ihnen nur helfen kann. Das können wir nicht von uns her. Wie können wir als Christen Akzente setzen und gemeinsam, vorbildlich und kraftvoll Glauben leben? Mehr dazu nächsten Sonntag bei dem Thema Zusammenarbeit mit anderen Partnern. Wenn wir uns auch anschauen, wie sich unser Stadtteil hier zunehmend und unsere Stadt verändert, wir ein Miteinander mit Geflüchteten aufbauen wollen, die sich hier willkommen fühlen sollen. Welchen Beitrag haben wir da als Gemeinde? Welche Wege wollen wir gehen? Wir feiern ja jeden Sonntag Abendmahl. Und Abendmahl bedeutet, Christus unmittelbar zu begegnen und ihn zu feiern. Jesus sagt in seiner langen Rede im Johannesevangelium Kapitel 6, ab Vers 55 folgende: Mein Leib ist die lebensnotwendige Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Wir verstehen ja Brot und Traubensaft zeichenhaft. Aber wir nehmen dieses Zeichen, was Jesus uns geschenkt hat, und glauben, dass wir in dem Moment, wo wir dieses Zeichen aufgreifen, für uns sozusagen verstoffwechseln können, was Jesus uns zuspricht. Dieses Bleiben in ihm, dass wir aus seiner Kraft heraus leben können, dass wir seine Gesandte sind in dieser Welt, dass wir durch ihn leben können, durch seine Gnade, durch seine Erlösung, aber auch mit seiner Kraft. Wir sind von Gott beauftragt und gesandt, unser Leben immer wieder zu erneuern, glaubwürdig zu leben. Und dazu brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auf eine barmherzige Suche zu gehen, Menschen zu sehen, den Blick frei für Menschen zu haben wie Jesus und ihnen zu dienen und eben Christus-zentriert zu leben. Und wir können uns heute neu danach ausstrecken, uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, es ist ein großartiges Geschenk, dass wir in eine Geschichte hineingestellt sind. In eine große Geschichte von vielen Menschen, auf die wir treffen, wenn wir in der Bibel lesen. Aber dann auch die Kirchengeschichte, die vielen Menschen, die vor uns Glauben gelebt haben und Wege gefunden haben, Christus zentriert und Geist erfüllt, dich unter die Menschen zu bringen. Und ich danke dir für ihre Ideen, für das, was sie neu anpackten, die neuen Wege, die sie gingen, je angemessen in ihrer Zeit, so wie es für ihre Zeitgenossen eine Hilfe war. Und ich bete, dass du auch uns diese tiefe Liebe schenkst, dass wir so von dir her leben, dass es uns ein tiefes Bedürfnis wird, dass Menschen positiv über Kirche denken können, über Gemeinde, über dich, dass du wieder wichtig wirst, dass Menschen verstehen, dass du das Leben bist. Und dass es in heutiger Zeit überhaupt nicht selbstverständlich, irgendetwas Positives mit Glauben zu verbinden, überhaupt zu denken, dass Glauben etwas ist, was in dieser Zeit wichtig wäre. Und ich bete, dass wir dir Ehre machen, indem wir für unsere Zeitgenossen und die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, wo du uns hier als Gemeinde nach Barmbek gestellt hast, dass wir uns von dir füllen lassen, Heiliger Geist, um gemeinsam, miteinander Wege zu finden. Herr, entzünde du uns neu durch die guten Impulse des Erbes, auf das wir zurücksehen. Lass du uns entzündet sein, dich zu lieben und Menschen zu lieben. Herr, wir wollen dir heute ganz bewusst unser Leben ausliefern und sagen, Herr, erneuere mich. Herr, lass mich glaubwürdig leben. Motiviere du mich, mich nicht um mich zu drehen, sondern Menschen zu sehen mit den Augen deiner Liebe und ihnen in deiner Kraft mit deinen Möglichkeiten zu begegnen, damit dein Reich gebaut wird, Jesus. Du hast dein Leben für uns gegeben, du hast uns erlöst. Du bist es allemal wert, dass du mehr und mehr geehrt wirst. Danke für das Vorrecht, dass wir Abendmahl feiern dürfen als starkes Zeichen der Zugehörigkeit zu dir. Amen.